Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dominic Thiem erreicht das Einzelfinale der ATP Finals gegen Daniil Medvedev. Jürgen Melzer zusammen mit seinem Partner Edouard Roger Vasselin will morgen oder heute, wenn ihr es hört, im Finale der ATP Finals auch seinen ersten Sieg holen. To Felix Austria, möchte man sagen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Daily hier zu den Halbfinals der ATP Finals in London, die heute vonstatten gegangen sind. Mein Name ist Andreas Thies und ja, quasi zu unserer besten Uhrzeit, kurz nach 12 Uhr Mitternacht, auch mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Eigentlich so ein bisschen unser alter Home-Turf, ne? So nach 12 Uhr machen wir gerne.
Ja, und es fühlte sich an, als hätte es noch 1 Uhr werden können. Aber dann am Ende hat Herr Medvedev doch noch ein bisschen auf den Turbo gedrückt und wir haben es noch auf 12 statt auf 1 Uhr oder 12:45 geschafft.
Was wirklich diese gesamte Woche sich durchzieht, ist, dass dieses Niveau bei den ATP Finals hoch, hoch ausgeglichen ist. Wir erleben kaum klare Matches. Wir haben ja vielleicht das erste Match von Andrei Rublev, das erste Match von Diego Schwartzmann erlebt, was wirklich klar ausgefallen ist. Aber kaum ein Doppel in 2 Sätzen, die Einzel hoch, hoch anständig geführt. Was Besseres konnte diesen ATP Finals dieses Jahr gar nicht passieren als 6 Monate Corona-Pause.
Ja, und ich glaube, es war dringend notwendig, weil stellen wir uns jetzt vor, irgendwie so ein Stinker, wie wir ihn auch schon in den letzten Jahren erlebt haben und dann kein Zuschauer da, das wäre eine sehr zähe Angelegenheit geworden. Also da können alle froh sein, dass das Turnier so ein Niveau gehalten hat, eigentlich über die ganze Woche.
Ja, man kann da tatsächlich auch froh sein. Wir haben heute 2 Halbfinals bei dem Einzel im Einzel erlebt und 2 Halbfinals im Doppel. Und wir müssen natürlich als erstes über die Einzel sprechen. Und wir müssen als erstes über das erste Einzel heute Nachmittag sprechen, das zwischen Dominic Thiem und Novak Djokovic. Dominic Thiem in einer überragenden Form in diesem Jahr. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass er vielleicht der zweitbeste Hartplatzspieler der Welt im Moment ist. Man kann inzwischen sogar das Argument anführen, ja, vielleicht ist er sogar an Novak Djokovic vorbei, weil er hat das Finale bei den Australian Open erreicht. Er hat die US Open gewonnen und steht jetzt hier bei den ATP Finals im Finale. Er hat Novak Djokovic in einem ja bemerkenswert komischen Match mit 7:5, 6:7 und 7:6 besiegt. 7:5 im Tiebreak des letzten Satzes, nachdem er schon mit 0:4 zurückgelegen hatte und nachdem Novak Djokovic in diesem Jahr erst einen einzigen Tiebreak verloren hatte. Dominic Thiem hat ein Match gewonnen, was wir wahrscheinlich nicht so lange uns merken werden, weil es nicht so hochklassig war. Aber es war unglaublich spannend.
Ja, und es gibt natürlich einfach ein paar interessante Punkte, über die sich zu reden lohnt. Einer hat mit Tiebreaks zu tun. Wir haben schon ein paar Mal in diesem Podcast und auch andere haben es angesprochen. Dominic Thiem hatte sich vorgenommen, Tiebreaks so zu bestreiten, wie Novak Djokovic es tut, indem er nämlich keine Fehler macht. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel Novak Djokovic, Wimbledon 2019. Er macht einfach keine Fehler in den 3 Tiebreaks im Finale gegen Roger Federer. Das wollte Dominic Thiem wiederholen und er macht es in diesem Jahr herausragend. Und er hat es auch hier wirklich gut gemacht. Natürlich, Tiebreak 2 und 3 hätten beide gegen ihn laufen können, aber er war am Ende der solidere Spieler und konnte im Vergleich zu Djokovic das Besondere abrufen. Und du hast recht, es war kein hochklassiges Match und ich glaube, ein großer Grund dafür war Djokovic. Da können wir gleich auch nochmal auf Djokovic eingehen. Aber ich glaube, hier muss man dann einfach Thiem loben. Das war beeindruckend, was er gemacht hat. Und Thiem ist in den letzten 2-3 Jahren ebenbürtig im Best of Three gegen die 3 überragenden Tennisspieler der letzten 15 Jahre. Ihm fehlt eigentlich wirklich nur noch wenig, um zu denen aufzuschließen. Eins wäre vielleicht mal ein Grand-Slam-Finalsieg gegen die beiden. Oder aber, dass er natürlich noch mehr große Finals gewinnt. Und hier hat er eine sehr beeindruckende Woche hingelegt. Er hat Nadal und Djokovic besiegt, so wie sein Finalgegner es auch getan hat, über den wir nachher noch sprechen. Aber er hat das alles in sehr engen Matches gemacht und er hat gegen alle die Nerven behalten und er konnte gegen alle noch das Besondere abrufen. Und das ist eine wirklich beeindruckende Woche. Und jetzt fehlt ihm hier, nachdem er im letzten Jahr ganz knapp gescheitert war, vielleicht nur noch der Sieg im morgigen Finale. Und dann könnten wir ihn, denke ich, fast zum Spieler des Jahres erklären.
Ich würde ihn wahrscheinlich jetzt schon zum Spieler des Jahres erklären, weil er diese Schwelle übersprungen hat, gerade weil er den Grand Slam geholt hat, aber auch weil er bei den Australian Open das Finale erreicht hat und weil er diese Konstanz gezeigt hat, auch mit diesen 6 Monaten Pause. Er hat auch während der Corona-Pause unglaublich viel gespielt. Er hatte irgendwas bei 30 Showmatches dann auch während dieser Corona-Pause gehabt. Aber Dominic Thiem, was mich am meisten beeindruckt ist, dass man inzwischen das Gefühl hat, dass er, was ich eben schon gesagt habe, diese Schwelle übersprungen hat, dass es inzwischen nichts mehr Außergewöhnliches ist, dass er Leute vom Range eines Novak Djokovic oder eines Rafael Nadal besiegt, dass es zu einem Teil geworden ist, wo man sagen kann, ja, das kann passieren. Es kann passieren, dass Dominic Thiem die großen drei schlägt. Es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist nichts, wo man sagt, wow, was für eine Riesensensation. Sondern es gehört inzwischen zum Geschäft dazu, Dominic Thiem in dieser Diskussion mit drin zu haben.
Ich glaube, im Best of Three muss man ihn eigentlich gegen alle ebenbürtig sehen. Weil er kann natürlich Nadal auf Sand bezwingen. Das hat er gezeigt, zumindest im Best of Three. Er kann Federer und Djokovic auf Hardcourt besiegen, wo ich es ihm jetzt noch nicht zutraue. Aber das gibt es natürlich auch nicht so häufig, ist auf Rasen gegen die drei konstant zu gewinnen. Aber außerhalb vom Rasen, und der spielt nun mal übers Jahr gesehen nicht so eine große Rolle, geht er in eigentlich jedes dieser Matches mittlerweile als, naja, als gleichwertig hinein oder als leichter Favorit. Also es darf wirklich keine Überraschung mehr geben, wenn er einen von denen besiegt. Jetzt natürlich die Frage, kann er das auf den Grand Slams? Aber das ist eine Frage fürs nächste Jahr. Jetzt hat er hier erstmal bewiesen in London, dass er eben wirklich in beide Matches, in das gegen Nadal und in das gegen Djokovic reingegangen ist. Es gab die Erwartung, dass er beide Matches gewinnen kann und hat sie beide wirklich ausgegraben in Momenten, die auch absolut hätten gegen ihn laufen können. Wir erinnern uns, gegen Nadal hat er am Ende 5 oder 6 Punkte Vorsprung gehabt. Ich schaue jetzt hier nochmal gegen Djokovic. Es waren am Ende nicht viel mehr. Also er hat sogar einen Punkt weniger, glaube ich, als Djokovic gemacht. Aber er hat dann eben wirklich, gerade in diesem letzten Tiebreak, und über den sollte man nochmal sprechen, hat er wirklich famoses vollbracht. Er lag ganz schnell 0-4 hinten, hat dann einen Ast durch die Mitte geschlagen und hat danach fast jeden Ballwechsel gegen Djokovic gewonnen. Und das auf durchaus spektakuläre Art und Weise. Und hat sich den Tiebreak dann auch verdient gewonnen. Und das gibt nicht viele Spieler, denen man das zutraut, das gegen Djokovic schaffen zu können.
Und es haben ja auch nicht viele Spieler geschafft. Es ist der zweite Tiebreak in diesem Jahr gewesen, den Novak Djokovic verloren hat. Er hatte eine Bilanz von 16-1 vor diesem Tiebreak im dritten Satz. Und er hatte den zweiten Satz im Tiebreak mit 12-10 gewonnen. Und wir sprechen gleich nochmal über den Tiebreak. Aber wir müssen darüber sprechen, über Dominic Thiems Aufschlagleistung. Wir sprechen immer über seine einhändige Rückhand, die so unglaublich gut ist, die so unglaublich druckvoll ist, die mit so viel Spin gespielt werden kann. Wir haben darüber gesprochen, dass Dominic Thiems Vorhand der Killerschlag ist, der Schlag, mit dem er Ballwechsel beendet und mit dem er Ballwechsel beenden kann in jeder Hinsicht. Er kann tief in der Rückhand stehen, macht er mit der Vorhand Inside Out gerne mal. Er kann in der Vorhand stehen und macht dort Druck. Aber was mich am meisten beeindruckt hat an diesem Match, ist seine Aufschlagsleistung gewesen. Er hat insgesamt 64% seiner ersten Aufschläge reingebracht, aber 82% dieser ersten Aufschläge hat er den Punkt gemacht. 63 Punkte aus 77 ersten Aufschlägen. Das ist eine Bilanz, von der John Isner sagen würde, jo, das passt für mich. Von der auch wahrscheinlich Alexander Zverev sagen würde, das ist eine Bilanz, die für mich passt. Jemand wie Dominic Thiem, der nicht unbedingt diese Hebel hat wie ein Alexander Zverev oder wie John Isner, ist das eine überragende Bilanz und er hatte zwischendurch eine Bilanz von über 90% Mitte des zweiten Satzes. Das ist eine fantastische Aufschlagsleistung von Dominic Thiem gewesen.
Naja, vor allem natürlich gegen Djokovic, den wohl besten Return-Spieler aller Zeiten. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Verteilung der Punkte gucken und sehen, dass Djokovic bei den Schlägen von 0 bis 4 12 Punkte mehr geholt hat als Thiem, dann war das natürlich dringend notwendig, dass er da beim ersten Aufschlag sich quasi Match gehalten hat. Denn er war in den Ballwechseln der bessere Spieler. Und ich glaube, da müssen wir gleich nochmal bei Djokovic drüber reden, wo er im Moment schwächelt, nämlich in diesen längeren Ballwechseln. Aber da war Thiem heute klar besser. Er hat in allen Ballwechseln über 4 Schläge am Ende einen Vorsprung von 12 Schlägen gehabt. Und er hat quasi das gleiche Minus sich eingehandelt bei den kurzen Ballwechseln und hat sich da quasi mit seinem ersten Aufschlag drin gehalten. Ansonsten glaube ich, hätte das Match heute auch verloren. Und das ist natürlich beeindruckend, dass er sich da so eine Basis setzen kann, um dann seine Stärke in den langen Rallyes so vollkommen auszuspielen.
Als Dominic Thiem nach dem zweiten Satz zu seiner Bank gegangen ist, wo er 4 Matchbälle vergeben hat. Einen sogar mit einem Doppelfehler. Da habe ich gedacht, wahrscheinlich hat Djokovic jetzt Oberwasser bekommen. Aber Dominic Thiem hat diesen Satz abhaken können. Es gab keinen einzigen Breakball im dritten Satz. Beide haben ihre Aufschläge durchgebracht. Und dann gab es diesen Tiebreak, wo Novak Djokovic sehr früh mit 4-0 in Führung gegangen war. Und auch da hat jeder gedacht, ja gut, das war's jetzt. Aber wie sich Dominic Thiem dort zurück gebracht hat. Und wir reden gleich noch über Jürgen Melzer, der auch einen Monster-Tiebreak zurückgeholt hat. Aber Dominic Thiem, wie der das dann zurückgebracht hat, das war die ganz große Klasse. Und das war, ja, ein Tennis-Twitterer hat jetzt gerade gesagt, Djokovic und Nadal, wenn das, Djokovic und Federer Nadal, wenn diese Big Three so ein großes Schloss war, dann ist alles drumherum jetzt schon so ein bisschen in Schutt und Asche gelegt und nur Nadal und Djokovic halten noch so ein bisschen ihre Position, aber die Jungen spielen immer besser und sie kommen immer näher dran und sie haben inzwischen die Augenhöhe erreicht und sie sind jetzt kurz davor, das Ganze zu übernehmen, wie Dominic Thiem das übernommen hat, diesen Tiebreak jetzt, davor kann man nur den Hut ziehen.
Ja, und jetzt glaube ich, kann und muss er nur nach vorne schauen. Kann er das morgen im Finale machen? Er wird da als Favorit reingehen, sprechen gleich noch über seinen Gegner und kann er das dann im nächsten Jahr bringen, wenn er in einem Grand-Slam-Finale auf Djokovic trifft? Er hat es diesem Jahr bei den Australian Open im fünften Satz nicht geschafft, kann er es nächstes Jahr, wenn er dort auf ihn trifft, denn ich glaube, wir können nur noch mal die Aussage vom Mittwoch untermauern. Er ist der zweitbeste Hardcore-Spieler der Welt. Vielleicht ist er sogar die 1B. Er muss sich von seinen Leistungen überhaupt nicht mehr hinter Djokovic verstecken. Und wo Djokovic ein bisschen abgebaut hat, zumindest in den letzten Wochen, das wird jetzt ja auch das Interessante sein, war einfach und ist einfach in den längeren Ballwechseln. Ich habe jetzt nochmal alle Punkte quasi hier von der Ballwechsellänge zusammengezählt für das ganze Turnier für Djokovic. Und man sieht, er war bei den kurzen Ballwechseln ein Stückchen besser als seine Gegner, aber er hat bei allem über 4 Schläge gegen all seine 4 Gegner zusammengezählt nicht viel Land gesehen. Vor allem nicht gegen Medvedev und vor allem nicht gegen Thiem. Und das ist einfach nicht, was man von ihm erwarten würde. Ja, wir wissen, statistisch spielen die nicht so eine große Rolle, machen vielleicht so 30-35% in einem Match von Djokovic aus, diese längeren Ballwechsel über 4 Schläge. Aber wenn Djokovic da nicht mehr so überragend aussieht, wie er es in der Vergangenheit getan hat und sich so viel auf seinen Aufschlag verlassen muss, wie er es hier und auch in den letzten Wochen tun musste, dann könnte es natürlich für ihn ein bisschen wackelig werden. Ich sehe ihn immer noch als eben diesen 1A-Spieler auf Hardcourt, aber es war schon ziemlich ernüchternd, was hier in den letzten Wochen bei Djokovic passiert ist und wie er hier gegen Medvedev und gegen Thiem verloren hat, das war schon ja, ein bisschen besorgniserregend für ihn.
Seitdem er der Linienrichterin den Ball an den Hals geschossen hat, hat er eine Bilanz von 4-4. Also so richtig dolle ist das jetzt dann auch nicht mehr gewesen. Und er hat keine gute Bilanz gehabt, beziehungsweise 4-4 außerhalb des Grand Slams bei den French Open. Aber du hast es gerade erwähnt, Dominic Thiem, nächstes Jahr, er wird es angreifen müssen. Er wird jetzt tatsächlich größere Ziele haben müssen. Und er ist in der Pressekonferenz gefragt worden, ob er sich denn jetzt dieses Ziel der Nummer 1 dann an sich reißt. Und das hat er darauf geantwortet in der Pressekonferenz.
Ja, ich habe noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, dass ich jetzt einmal die Woche so gut wie möglich noch abschließen will. Und dann muss man schauen, wie das wird mit Australien. Aber sobald das klar ist, sobald es mit der Vorbereitung losgeht, sicher will ich mir neue Ziele oder Ziele für 2021 stecken. Und na sicher kommt da auch die Nummer 1 ins Spiel, das ist ganz klar. Aber irgendwie hängt das eh immer zusammen und das größte Ziel wird immer sein, bei den größten Turnieren, so wie hier oder bei den Grand Slams oder bei den Tausendern, richtig gut zu spielen. Und wenn mir das halt konstant gelingt über ein ganzes Jahr, hoffentlich gibt es nächstes Jahr wieder eine normale Saison, dann ist das vielleicht zu schaffen. Aber jetzt wirklich konkrete Ziele stecke ich mir sicher erst, wenn klar ist, wann die Saison losgeht und wenn ich dann in die Vorbereitung starte.
Naja, wenn die Saison losgeht, dann steckt er sich klare Ziele, aber diese Ziele muss er jetzt haben. Also er kann jetzt nicht sagen, möchte gerne nächstes Jahr in den Top 5 abschließen.
Nee, ich glaube auch nicht, dass das ein Anspruch ist. Spannend wird es natürlich, was Djokovic tun wird, um das zu verteidigen. Ja. Denn ich bin mir sicher, er will die nächste Saison auch als Nummer 1 abschließen. Das ist ja so ein bisschen der Rekord, den er jetzt mit ziemlicher Sicherheit nachher in der Hinterhand haben wird gegen Nadal und gegen Federer. Und wenn er da dann noch Sampras überholen kann, im Moment ist er jetzt gleichgezogen mit ihm, was die ja quasi Jahresendnummer 1 angeht, wenn er da das dann im nächsten Jahr Sampras überholt und ziemlich klar Federer und Nadal hinter sich lassen wird, dann ist das sicherlich etwas, was ihm sehr gut gefallen würde. Also denke, die beiden gehen nächstes Jahr als diejenigen ins Jahr, von denen wir erwarten können, dass ein großes Ziel ihrer Saison sein wird, eben jene als Nummer 1 abzuschließen.
Novak Djokovic du hast es gerade gesagt, er wird natürlich versuchen, das Ganze zu verteidigen. Aber die letzten Wochen waren nicht gut. Er hat zwar das Finale bei den French Open erreicht, das war dann relativ hergespielt worden von Rafael Nadal, auf dessen natürlich besten Belag. Und trotzdem hat man nicht damit gerechnet, dass er so hergespielt wird. Und seitdem stottert der Motor. Seine Vorstellung in Wien war nicht gut. Das glaube ich, brauchen wir nicht groß drum herum reden. Das war auch... war auch einer Nummer 1 vielleicht nicht unbedingt würdig, als er gegen Lorenzo Sonego so abgeschenkt hat. Und jetzt ist er hier bei den ATP-Finals, hat auch immer wieder gewackelt. Und es war diese Selbstverständlichkeit ist im Moment nicht da, hat man das Gefühl.
Ja, er verliert eben diese längeren Ballwechsel. Und wir haben die Ungeduld von ihm gesehen, wenn er eben die Stopp-Bälle rausholt oder wenn er versucht, schneller einen Abschluss zu finden, als es früher sein musste. Er hat definitiv ein nicht definitiv, aber zumindest aus meiner Sicht ein besseres Surf als in den vergangenen Jahren, kann er mehr drauf aufbauen, muss vielleicht nicht mehr ganz so tief ins eigene Reservoir steigen, um in den Ballwechseln was rauszuholen. Und es kann sein, dass er nächstes Jahr nach Australien kommt und wieder einfach alle wegspielt, weil er so gut dort ist. Aber er wirkt zum ersten Mal etwas menschlicher seit langem. Und wir hatten natürlich die Phase, wo er damals so verletzt war, auch am Ellenbogen. Aber jetzt scheint er mir spielerisch vielleicht 5% abgebaut zu haben. Und das heißt noch nicht, dass ihn die anderen einfach so überholen werden. Aber im Moment sind wahrscheinlich einige Spieler eher auf Augenhöhe mit ihm, als es jetzt zu Anfang des Jahres zum Beispiel der Fall war.
Dominic Thiem steht im Finale. Und er trifft auf Daniil Medvedev. Daniil Medvedev hat sein Halbfinale heute gegen Rafael Nadal gewonnen. Und auch das war ein wirklich tolles Match. Das glaube ich, können wir so sagen. 3-6, 7-6 und 6-3. Und Rafael Nadal, der dieses Turnier noch nie gewonnen hat, der in 16 Anläufen erst ein einziges Mal hier im Finale stand, jemand von seiner Klasse, von seiner Güte, der allerdings am Ende des Jahres gerne auch mal überspielt gewesen war, der muss ein weiteres Jahr warten. Und vielleicht wird er diesen Titel niemals holen. Und das wäre vielleicht dann so ein kleiner schwarzer Fleck in seiner Biografie. Aber all hail to Daniil Medvedev. Er hat sich nach den Enttäuschen im ersten Vierteljahr dann auch eher mittelprächtigen nächsten Wochen nach dem Relaunch der ATP-Tour hat er sich zuletzt in eine Form gespielt, die man von ihm 2019 gesehen hat und die man von ihm 2019 in großer Regelmäßigkeit gesehen hat. Und wie er sich heute dieses Match zurechtgelegt hat gegen Rafael Nadal nach dem ersten verlorenen Satz, das nötigt mir größten Respekt ab. Das war eine ganz, ganz große Leistung von Daniil Medvedev, der hier mit 3-6, 7-6 und 6-3 ins Finale einzieht. Nachdem er letztes Jahr mit 0-3 gestartet ist, steht er jetzt im Finale und er steht verdient im Finale.
Ja, keine Frage. Bester Spieler bisher in dieser Woche gewesen. Und wenn wir jetzt auch nochmal ganz kurz eben auf seine Zeit seit dem Restart gucken, er hat ganz okay in Cincinnati gespielt, dann hat er das Halbfinale bei US Open erreicht, dann auf Sand abgestunken, wie wir es von ihm kennen, Paris gewonnen, hier ins Finale eingezogen. Eigentlich hat er einen sehr guten Herbst hingelegt, wäre da eben nicht die French Open oder der Sand dazwischen gewesen. Dadurch sieht das ganz komisch aus, obwohl er eben eigentlich auf ähnlichem Level fast überzeugt hat wie im letzten Jahr und jetzt vielleicht noch mehr, weil er eben hier in London so nachlegen konnte. Und er hat heute ein wirklich interessantes Match gegen Nadal gehabt. Ich würde sagen, er war wahrscheinlich in allen drei Sätzen der bessere Spieler, aber es drohte ihm immer wieder aus der Hand zu rutschen, weil Nadal, wie wir es von ihm kennen, ein unglaublich gutes taktisches Match draus gemacht hat, weil er Medvedev dazu gezwungen hat, wirklich sehr nah an sein Leistungshoch oder an sein höchstes Leistungslevel ranzugehen. Und Medvedev konnte das dann am Ende erreichen. Und das war beeindruckend, fand ich. Also Nadal ist ins Match gekommen, hat ganz viel Slice gegen Medvedev gespielt, der da im ersten Satz okay gegen aussah, im zweiten dann ja auch am Anfang davonzog. Da schien auf einmal ein Mittel gefunden zu haben, dann hat ihn Nadal wieder ein bisschen eingelullt und am Ende hat Medvedev dann wirklich den Slice von Nadal, fast zerlegt, würde ich behaupten, in den letzten Minuten des Matches. Und das war ja nur einer von ganz vielen kleinen Kämpfen, die wir zwischen den beiden, taktischen Kämpfen, die wir zwischen den beiden gesehen haben. Und das hat so unterhaltsam gemacht und das war so beeindruckend an Medvedev, dass er sich hier eben auf einen Level hochfahren konnte, wo er eine ganz andere Art von Gegner am Ende besiegen konnte durch all das, was er da in seinem Zauberkasten mitbringt.
Ich finde das ein unglaublich interessantes Matchup. zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev. Auf der einen Seite hast du jemanden wie Rafael Nadal, der sehr über seinen Topspin kommt, der vor allen Dingen sehr über seinen Vorhand-Topspin kommt, der darüber kommt, dass dieser Ball unglaublich hohe Umdrehungszahlen hat, dass der Ball hoch abspringt etc. Wir haben das auf dem Sand dutzende Male durchexerziert. Auf der anderen Seite hast du jemanden wie Daniil Medvedev, der ein unglaublich unorthodoxer Spieler, der wenig mit Spin spielt, der viele glatte, flache Bälle spielt. Und dieses Matchup, wenn das aufeinander trifft und wenn beide gut drauf sind, finde ich, ist das ein sehr, sehr sehenswertes Tennis. Du hast gerade die Slices angesprochen. Die hat Rafael Nadal immer wieder versucht einzusetzen. Aber was ihm, glaube ich, wirklich zugesetzt hat, ist, dass Daniil Medvedev mit diesem Slice eine ganze Menge anfangen konnte, dass er nicht irgendwie überfordert war oder dass er die Bälle nicht nur rübergeschubst hat. Es gab im dritten Satz einen Ballwechsel, wo Rafael Nadal die ganze Zeit Slice gespielt hat auf die Rückhand von Daniil Medvedev. Der konnte damit nichts anfangen und dann hatte irgendwann Rafael Nadal Rückhand Longline den Schuss angesetzt und das war ganz toll, aber das konnte er zu selten ansetzen und ich finde, daraus hat sich dann dieses interessante Matchup entwickelt, dass wir diesen Clash of Styles dann auch hatten.
Ja, also eben, am Anfang hat Nadal das wirklich sehr gut gemacht mit dem Slice und du hast gesehen, beim Medvedev haben die Räder gedreht und hat sich überlegt, was mache ich, gehe ich eben cross zurück und kriege den nächsten Slice oder was mache ich, dann ab dem zweiten Satz hat er mehr auf den Slice die Linie entlang reagiert, hat sich da so draus befreit, im dritten Satz ist auf einmal sogar gegen den Slice vorne ans Netz gekommen, hat da Volleys untergebracht, also das war ziemlich beeindruckend gemacht von Medvedev und das war ja wirklich nur einer von vielen kleinen taktischen Kämpfen, eben die Vorhand von Nadal, wo er sich auch immer mal wieder was Neues überlegt hat, wie er jetzt Medvedev angreift, weil wenn er zu kurz auf der Vorhand wird und versucht, den Gegner einfach nur aus dem Court zu treiben, dann kriegt er hier normalerweise von Medvedev den Konter gesetzt. Und das passiert eben natürlich auch nicht gegen viele Spieler. Wenn er versucht, über die Tiefe zu kommen, dann kann Medvedev das selber entschärfen. Die Vorhand von Medvedev, die ist immer mal wieder ein Problem für Nadal, weil Medvedev selber den Punkt abschließen kann. Ja, über diese sich eindrehende Vorhand, die Nadal viel zu weit aus dem Court treibt. Oder aber er kann sich den Court selber so öffnen, dass er ihn dann quasi frei hat. Also das sind so viele kleine taktische Kämpfe zwischen den beiden. Und am Ende, ja, hatte Medvedev da, glaube ich, mehr zu bieten und er schien mir dann auch körperlich fitter am Ende zu sein. Nadal war schon arg am Pumpen zum Ende hin und Medvedev hat es umgedreht. Und vielleicht war es für Nadal auch etwas überraschend, wie er das Match dann doch noch aus der Hand gegeben hat. Wir können noch mal kurz über den Verlauf sprechen. Medvedev wirklich eigentlich der bessere Spieler. Die ersten 7 Spiele serviert locker durch, hat Chancen gegen Nadal bei dessen Aufschlagspielen. Der hält sich irgendwie drin, holt dann überraschend das Break, als Medvedev die ersten Aufschläge nicht mehr reinbekommt, gewinnt den Satz mit 6-3. Dann zieht Medvedev ganz schnell im zweiten Satz auf 3-0 und 4-1 davon, hat Breakbälle zum 5-1, kann die nicht nutzen, kassiert wiederum das Break, kassiert noch ein Break, Nadal serviert einmal auf einmal aufs Match und dann kam ein ganz entscheidender Punkt für mich, das 0-0 und Medvedev setzt zu einer unglaublich guten Inside-Out-Vorhand ein, an die Nadal überhaupt nicht mehr rankommt und danach wird Nadal fahrig, unruhig, Medvedev gewinnt locker die nächsten 3 Punkte, holt sich das Break und ist dann, ab dann, wirklich der bessere Spieler gegen Nadal und hat ihn sich dann auch zurechtgelegt gehabt. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so häufig, dass Nadal so einen Vorsprung noch hergibt.
5-4, hat nach 1-4 da aufgeholt und schlug bei 5-4 zum Matchgewinn auf Nadal und dann gibt er das Aufschlagspiel zu 0 ab. Das ist halt auch untypisch Nadal. Wir haben irgendwann mal eine Statistik gesehen, wonach Nadal nach einem verlorenen Aufschlagspiel in 30-40% dieser Aufschlagspiele danach den Aufschlag sofort wieder zurückholt. Und eigentlich ist er auch als Closer bekannt, also dass er sowas sich nicht mehr aus der Hand nehmen lässt. Aber das war dann schon ungewöhnlich, dass er da zu 0 seinen Aufschlag wieder abgibt.
Ja, ich habe es hier gerade auch nochmal geöffnet in der Statistik. Es ging dann wirklich recht schnell, dass Medvedev da dann die Punkte geholt hat zum Gewinnen. Ja, es ging dann wirklich zu 0 durch, wollte es nur nochmal bestätigt haben. Und für mich war da wirklich entscheidend, wie Medvedev diese Vorhand durchgezogen hat. Und ich glaube, wenn die Vorhand jetzt ausgeht, wird sicherlich auch in allen Highlight-Packages mit drin sein, dann denke ich, verliert er das Match. Aber er, ja, holt diesen einen entscheidenden Punkt und irgendwie schien Nadal mir danach ein bisschen gebrochen zu sein. Vielleicht auch, weil es von ihm natürlich nochmal eine ganz andere Art von Konzentration, ja, wo er eine ganz andere Art von Konzentration gegen Medvedev braucht. Er ist jemand, der häufig mit Plan A gegen die meisten Spieler durchkommt. Er hat auch noch einen Plan B und einen Plan C und er ist wirklich ein taktisch guter Spieler. Aber Medvedev zwingt ihn dann irgendwann in Plan D rein. Ich meine, als wir dann im dritten Satz, als Nadal das entscheidende Break-up gibt, wehrt er zwei der Breakbälle mit Serve und Volley ab. Aber das schien mir dann auch schon eher Verzweiflung zu sein. Und dann kassiert er im nächsten, ja, bei der nächsten Gelegenheit das Break. Und da, glaube ich, war einfach am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Und das sieht man jetzt auch nicht ganz so häufig.
Rafael Nadal ist jetzt ausgeschieden. Er hat gesagt, natürlich kommt er nächstes Jahr wieder und er versucht nächstes Jahr wieder das Optimale rauszuholen aus dieser Saison. Ob er nochmal so eine Chance erleben wird? Er hat fantastisches Tennis hier gespielt und er ist dann jetzt an Daniil Medvedev gescheitert und wie gutes Tennis kann er noch spielen, um hier vielleicht mal zu gewinnen?
Naja, sein Problem ist halt natürlich auch, dass da einfach genug Spieler drin sind, die ihn schlagen können auf einem Indoor-Hardcourt. Also gegen Djokovic wird er immer der Außenseiter sein. Nehmen wir jetzt mal das Feld, was wir hier haben. Medvedev geht, nach heute mindestens ebenbürtig gegen ihn rein. Team ist der Favorit. Zverev auch eher ebenbürtig. Da hätten wir schon die. Tsitsipas ist ihm auch zweimal sehr, sehr nahe gekommen. Also er ist einfach auf Indoor-Hardcourt bei weitem nicht so dominant wie auf den anderen Belegen. Und von daher kann sein, dass der Zug hier für ihn abgefahren ist. Ich denke, wäre es gegen Timon gegangen, hätte er es auch verloren. Aber trotzdem wäre er natürlich sehr nah dran gewesen, endlich diesen Titel zu holen.
Daniil Medvedev trifft auf Dominic Thiem. Und dein Tipp?
Thiem in, überlege noch, in zwei oder drei. Ich denke in drei. Thiem hat engere Matches in dieser Woche gehabt. Medvedev ist der überragende Spieler. Ich kann mir gut vorstellen, wie Medvedev Thiem schlagen kann. Aber für Medvedev wäre es wirklich der erste richtig große Titel seiner Karriere. Und ich glaube, das Thiem da wirklich, auch wenn er heute Nerven gezeigt hat, doch nervlich einen Vorsprung hat.
Ich glaube auch, dass Dominic Thiem gewinnt, auch in drei Sätzen. Mal gucken. Wir werden es erleben morgen. Und wir können allerdings jetzt schon sagen, wir werden uns morgen auch nochmal melden mit einem Abschluss-Podcast zu diesen ATP-Finals. Aber wir können jetzt schon sagen, das hat schon Spaß gemacht diese Woche.
Ja, sie ist ja auch notwendig. Und wir wissen ja noch nicht mal, wann es das nächste Mal mit Tennis weitergeht. Ja. Hat uns ja schon am Mittwoch angesprochen mit den Australian Open. Jetzt liefern sich die Parteien ja schon einen offenen Kampf über Fernsehsender und andere Medien darum, wann die Australian Open stattfinden werden. Hatte auch noch mal kurz vor der Sendung jetzt in die Lokalpresse in Melbourne reingeguckt. Da war die Spekulation, dass innerhalb der nächsten 72 Stunden entschieden wird, wann denn die Tennissaison weitergeht. Aber es kann noch ein bisschen dauern, bis die Tennissaison losgeht in 2021.
Wir werden euch informieren bei uns, bei Chip and Charge, entweder auf Facebook, Instagram oder Twitter. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Wir hatten heute auch zwei Doppelmatches. Die sind auch ausgegangen. Und Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic haben gegen Marcel Granollers und Horacio Ceballos mit 6:3 und 6:4 gewonnen, haben hier eine dominante Partie gebracht. Und was sehr lustig ist, Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic haben noch nie zusammen ein ATP-Turnier gewonnen. Sie könnten jetzt mit den ATP-Finals ihren ersten Titel holen und das wäre dann auch eine richtig gute Nummer. Es war eine dominante Vorstellung heute von Kohlhoff, Mektic. Granollers, Ceballos, da können wir einmal gerade drüber sprechen. Die haben gestern in ihrem Match, haben sie bei 6:6 aufgeben müssen und nur durch diese Aufgabe sind Mate Pavic und Bruno Soares ausgeschieden und dafür sind Jürgen Melzer und Edouard Roger Vosselin weitergekommen ins Halbfinale, weil die mussten darauf hoffen, dass Granollers Ceballos in zwei Sätzen verlieren, um dann noch weiterzukommen. Das war so eine kleine fiese Side-Note da gestern im Doppel, aber Granollers Ceballos sind im Halbfinale ausgeschieden und Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic treffen und da kommen wir wieder und da schließen wir die Schleife Richtung Tu Felix Austria auf Jürgen Melzer und Edouard Roger Vosselin. Die beiden sind auf den Zug nach London aufgesprungen, indem sie das Finale in Sofia erreicht hatten, in der Woche vor den ATP-Finals. Dann haben sie das Finale, haben sie sausen lassen, weil sie dann schon nach London gereist sind. Da sind nämlich Jamie Murray und Neil Skupski sind Champions geworden und die waren die größten Konkurrenten um diesen achten Platz. Und Murray und Skupski hätten ein Ausscheiden von Melzer und Roger Vosselin im Halbfinale gebraucht, um nach London zu fahren. So sind Melzer und Roger Vosselin nach London gefahren. Dann hatten sie das Glück in dieser Vorrunde, dass Granollers Ceballos aufgeben mussten, sind ins Halbfinale gekommen. Und dann haben Melzer und Roger Vosselin heute gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury mit 6:7, 6:3 und 11:9 gewonnen, wobei sie im Tiebreak, im Match-Tiebreak mit 1:7 zurücklagen. Das ist eine Geschichte, die erzählt man nicht so richtig häufig, wie Melzer und Roger Vosselin hier ins Finale gekommen sind.
Naja, und Ram und Salisbury wären die Jahresend Nummer 1 gewesen, hätten das Match gewonnen. Ja. Und sie waren wirklich sehr, sehr nah dran. Und wenn es in diesem Jahr ein konstantes, gutes Doppel gab, dann waren es wahrscheinlich Ram Salisbury, die richtig toll in die Saison reingekommen waren und sich jetzt am Ende auch nochmal gefangen hatten. Also eine sehr bittere Geschichte für Ram und Salisbury. Ich weiß auch nicht, wie viele Chancen Ram in seiner Karriere noch bekommen wird, das Jahr mal als Nummer 1 abzuschließen. Aber es war eine sehr beeindruckende Leistung von Meltzer und Roger Vassala, gerade eben wirklich in diesen allerletzten Punkten. Und sie gehen jetzt wahrscheinlich als leichte Außenseiter ins Finale rein, aber das wird ihnen ziemlich egal sein.
Meltzer wurde dann auch in der Pressekonferenz nochmal nachgefragt, was das jetzt nochmal für ihn bedeutet. Gerade zum Ende seiner Karriere, nach den Australian Open, wird er seine Karriere beenden und das hat er darauf geantwortet.
Morgen die Chance haben, um das ATP Masters zu spielen, also um die Nitto Finals. Das ist von der Besetzung her wahrscheinlich noch besser als ein Grand Slam und muss einfach die besten 8 Teams schlagen von dem Jahr, um da wirklich zu gewinnen und morgen die Chance zu haben, ist extrem. Also ein Sieg morgen wird natürlich ganz oben mit den Grand-Slam-Titeln stehen.
Und er hat schon einige Grand-Slam-Turniere gewonnen, unter anderem ja auch mit Philipp Petschner. Und das wäre nochmal so ein bisschen, das wäre die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte für Jürgen Meltzer zum Ende seiner Karriere.
Ja, du sagst, zum Ende seiner Karriere. Es ist seine vorletzte Chance, so ein ganz großes Turnier zu gewinnen. Denn er will nach dem Australian Swing aufhören. Wenn er hier das nochmal holt, meine Güte, das wäre wirklich ein ziemlich erstaunlicher Abschluss.
Das wäre eine große Geschichte dann für Jürgen Meltzer, der so viele Erfolge dann schon gefeiert hat und der jetzt vielleicht dann seine Karriere nochmal krönt mit dem ATP-Finalsieg. Wir werden morgen natürlich oder heute darüber sprechen und wir werden nochmal einen Abschlusspodcast bringen über die beiden Finals hier bei den Herren beziehungsweise im Herrendoppel und können hier sagen, dass wir bislang eine wirklich großartige Woche erlebt haben. Wir haben heute oder ich habe heute mit Moritz Lang auf Instagram Live nochmal gesprochen. Wir werden es morgen vielleicht nochmal vor dem Finale dann auch machen. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, folgt uns auf Twitter und auf Facebook und auf Twitter haben wir jetzt auch die Fleets. Vielleicht werden wir das ja auch mal in der nächsten Zeit dann nutzen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns.
Ganz kurze Erinnerung übrigens, ja, weil es mir auch erst heute Abend wieder aufgefallen ist. Das Finale morgen um 18 Uhr britischer Zeit, 19 Uhr deutscher Zeit, also nicht die übliche Zeit von unter der Woche.
Sehr guter Hinweis, Philipp. 19 Uhr deutscher Zeit solltet ihr auf jeden Fall dann dabei sein. Die Football-Fans sollten die Red Zone vielleicht auf dem zweiten Screen dann noch dabei haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.